Ich habe den Eindruck, ich sollte Hochdeutsch predigen, deshalb versuche ich das jetzt auch. So. Vor einer Woche starb eine sehr starke Persönlichkeit in der Schweiz. Ich denke, es war wohl der bekannteste Pfarrer, den wir haben. Pfarrer Ernst Sieber. Also er war wirklich anders. Schon sein Aussehen erinnert mich irgendwie an Johannes der Täufer. Wobei, den habe ich ja nie gesehen, aber ich stelle mir den so vor. Pfarrer Sieber, Ernst Sieber, er hat sich wirklich den armen und schwachen Menschen unserer Gesellschaft angenommen. Und zwar in einer Art und Weise mit voller Hingabe, das mich jeweils sehr, sehr beeindruckt hat. Er war einer meiner großen Vorbilder hier in der Schweiz. Ich finde es auch spannend, wie er es immer wieder schaffte, dass sein Glaube wirklich als Quelle verstanden wurde seines Handelns. Und wenn man Zeitungsartikel liest von ihm, das, was er tat, wurde immer mit seinem Glauben in Verbindung gebracht. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Auch jetzt, als er starb, es war so viel geschrieben über seinen Glauben, seine Motivation. Er war wirklich anders. Er konnte aber auch prägnant sprechen, wobei er vermutlich nicht wegen seinen Worten bekannt war. Aber so prägnante Worte wie: Jesus hat keine Hände, wir sind seine Hände. Jesus hat keine Füße, wir sind seine Füße. Jesus hat keine Lippen, wir sind seine Lippen. Das sind Worte von Ernst Sieber. Ein ganz prägnantes Zitat hörte ich gestern von ihm. Da sagt er: Wir sind die einzige Bibel, die noch von der Öffentlichkeit gelesen wird. Wir sind die einzige Bibel, die noch von der Öffentlichkeit gelesen wird. Das bringt uns zu unserem Thema: Wir leben anders. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir sind an unserer Predigtreihe im Epheserbrief. Ich nehme euch mit, wir lesen diesen Text im Epheser 4. Wir kommen zu den Versen 25 bis 32. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Irgendwie. René, kannst du mal auf den Knopf drücken? Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zur ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf faules Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr ein Siegel trägt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von der Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jede Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wenn wir diesen Text so lesen, könnte das uns ja fast erschlagen. Das ist so fast zu einem moralischen Katalog. Deshalb ist es so wichtig, dass wir zum ersten Wort kommen. Das knüpft nämlich an den Text davor an. Das Wort Dio. Dio, deshalb, darum. Wenn wir nur diesen Text sehen, könnten wir sagen, okay, versuche einfach ein moralisch gutes Leben zu führen, versuche christlich zu leben, dann wirst du ein Christ und wirst du immer ein besserer Christ. Wenn wir jedoch den Zusammenhang lesen, das Dio, deshalb stellen wir fest, nein, der Prozess geht genau den umgekehrten Weg. Nicht von außen soll ich mein Verhalten ändern und dann würde sich mein Herz verändern, sondern von innen heraus geschieht eine Veränderung. Die Folge davon ist, dass ich beginne, anders zu leben. Und anders meine ich nun nicht komisch, altmodisch, weltfremd oder irgendwie sonst aus dem letzten Weltkrieg, sondern anders im Sinne, ich lebe andere Werte in meiner Gesellschaft. Ich lebe so, wie Gott es von mir möchte. Es ist wirklich ein Spannungsfeld, wie es Tamar gesagt hat. Und deshalb auch in dieser Überschrift Fragezeichen, Ausrufezeichen. In dem Text vorhin haben wir gelesen, also das haben wir heute nicht gelesen, aber das letzte Mal hat das Martial erklärt, da ist die Rede vom alten und vom neuen Menschen. Das sind so Begrifflichkeiten, die begegnen uns in der Bibel immer wieder. Der alte Mensch, das ist der Mensch, der ohne Gott lebt, der gefallen ist von Anfang an, der verführt wurde und nun nach anderen Lebensprinzipien lebt. Eben nicht so, wie Gott es gefällt. Das ist der Mensch im alten Zustand. Und dort sind wir aufgefordert in den Versen vorher, legt diesen alten Menschen ab. Dieses Ablegen ist ein einmaliger Akt. Das ist im Aorist geschrieben. Das heißt, das ist ein punktuelles, einmaliges Ereignis. Da kann ich mich entscheiden, ich lege das ab und dann bin ich es grundsätzlich los. Mit der Taufe bezeugen wir das, wenn wir unser Leben Gott übergeben. Mit dem Symbol der Taufe stellen wir das fest. In Römer 6, Vers 6 steht dann, unser alter Mensch ist gestorben. Wir müssen nun der Sünde nicht mehr dienen. Ich muss nicht mehr. Ich habe den alten Mensch abgelegt. Ich muss nicht mehr nach den Prinzipien meines alten Menschen, der ein Leben ohne Gott führt, leben. Dann kommt aber die Aufforderung und zieht den neuen Menschen an. Und das zeigen wir in der Taufe mit der Auferstehung. Also wir kommen ja wieder aus dem Wasser. Und dann ist der Prozess beschrieben in dem Text vorher. Wir sollen unseren Geist erneuern. Dieser Umwandlungsprozess geschieht dadurch, dass Gott mein Geist erneuert und ich das zulasse. Der Heilige Geist nimmt Einfluss auf meinen Geist, wenn ich mich ihm aussetze. Und er verändert mein Denken. Es kommen göttliche Prinzipien in mein Leben. Ich erkenne, wer Gott ist. Und mein Denken beginnt, Gott ähnlicher zu werden. Und deshalb anders. Wir leben in diesem Spannungsfeld. Wenn andere Menschen zu uns sagen, wir sind anders, ist das ja noch nicht unbedingt immer eine positive Aussage. Und wir Christen haben ja Angst, als die anderen abgestempelt oder verschrien zu sein in unserer Gesellschaft. Wir möchten anerkannt sein, wir möchten ja wahrgenommen werden. Aber eben, in welcher Form möchten wir denn anders wahrgenommen werden? Ich denke, die Form, die wir wahrgenommen werden möchten, wird nun hier beschrieben in diesem Text. Deshalb, das deshalb. Deshalb, weil an euch einen Umwandlungsprozess stattgefunden hat, ist es nun möglich, anders zu leben. Nicht umgekehrt, also nicht ich versuche, anders zu leben, sondern es geht nur, wenn an mir, an meinem Herzen diese Verwandlung geschehen ist. Die Folge davon ist, mein Denken, mein Handeln beginnt sich zu verändern. Das heißt, wenn wir nun diesen Text betrachten, mein Leben mit Gott, meine Gottesbeziehung hat unmittelbare Konsequenzen auf mein soziales und wirtschaftliches Umfeld. Ich beginne mich sozial ganz anders zu verhalten, anders zu denken. Ich übernehme soziale Verantwortung für meine Mitmenschen und das hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Und das sehen wir in diesem Text. Und das finde ich auch das Spannende. Nun gehen wir mal diesen Prinzipien nach. Es sind 5 solche Aufforderungen, die wir sehen. Und jede Aufforderung beinhaltet 3 Elemente. Zuerst, was wir ablegen sollen, dann, was wir anziehen wollen und dann die Begründung. Weshalb sollen wir denn das tun? In den meisten Bibelübersetzungen ist das in der Gegenwart geschrieben. Die erste Aufforderung, legt die Lüge ab. Ich habe das genau studiert und kam zum Schluss, dass man das auch anders übersetzen kann. Ich fand das auch in verschiedenen Kommentaren danach. Das ist auch im Aorist geschrieben und nicht im Imperativ in der Befehlsform, sondern in der Vergangenheit. Das heißt, ihr die Lüge abgelegt habt, lebt nun in der Wahrheit. Das ist also noch einmal eine Anknüpfung an den Text vorher. Ihr, die ihr nun ein neues Leben begonnen habt mit Jesus, ihr habt damals bei diesem Prozess die Lüge abgelegt. Ich finde spannend diese Gegensätze Wahrheit und Lüge. Wenn wir da auf die Quelle zurückgehen, stellen wir fest, dass Jesus in Johannes 8, Vers 44 folgende mit den Pharisäern in diese Diskussion tritt und er sagt, der Vater der Lüge ist der Teufel. Und dann wird er knallhart zu den Pharisäern und er sagt, und ihr liebt die Lüge, ihr liebt es, so zu handeln wie euer Vater. Und dann stellt er sich gegenüber und sagt, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus ist der Gegenpol zur Lüge. Und das ist vermutlich auch der erste Punkt in unserem Leben. Gott will uns unsere Lüge aufdecken, die Lüge über uns selber, die Lüge über ihn, die Lüge über diese Welt. Und Gott will, dass wir wahr werden und erkennen, wer wir sind, wer Gott ist und was er aus uns machen will. Und das ist der erste Schritt, dass wir diese Lüge ablegen und dann diesen Herrschaftswechsel an uns vollzogen wird. Der Teufel ist nicht mehr mein Vater. Ich bin nicht mehr unter der Herrschaft der Lüge. Mein Leben steht nun auf der Basis, auf der Grundlage der Wahrheit, auf der Grundlage von Jesus. Und dadurch bekomme ich eine ganz andere Möglichkeit für mein Handeln. Ich muss nicht mehr lügen. Vielleicht hast du in deinem Leben gewisse Probleme mit diesem Thema. Ich denke, wir wissen ja alle, offensichtlich lügen, das machen wir nicht mehr, das ist für uns klar. Aber es stellt sich schon die Frage, wie halte ich es wirklich mit der Wahrheit? Welche Lügen glaube ich noch in meinem Leben über mich oder über andere? Bin ich offen, wirklich die göttliche Wahrheit, die göttliche Sicht über die Dinge zu sehen? Da merke ich, es braucht immer wieder auch bei mir meine Entscheidung. Ich kann meinen Lügen glauben, ich kann den Lügen glauben, die erzählt werden, oder ich kann mich entscheiden, mich an Gott auszurichten und zu lesen, Gott, was sagst du über dieses Thema? Wie denkst du darin? Was möchtest du? Ich denke, diese 5 Punkte könnten wir als Barometer ansehen, wie wir mit Gott unterwegs sind. Ich behaupte mal, je näher wir mit Gott unterwegs sind, je intensiver unsere Gottesbeziehung, je mehr eins wir sind, je wahrer leben wir. Weil meine Wurzeln in Gott sind, der gibt mir Halt. Er hat ein Ja zu mir. Dann kann ich wahr werden. Die Lüge ist ja auch eine Art Selbstschutz. Wir haben das so in uns, dass wir uns besser darstellen wollen voreinander. Wir möchten das Gesicht ja nicht verlieren. Und die Gefahr darin besteht oft, dass wir da nicht wirklich wahr sind. Wir schützen uns, denn wir haben Angst, die Wahrheit könnte ja ans Licht kommen. Es kann auch sein, dass wir in Situationen denken, wir können nun die Wahrheit nicht aussprechen, wir wollen den anderen schützen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich ein Schutz ist, wenn wir nicht die Wahrheit in einer guten Art und Weise ansprechen. Nicht ausgesprochene Dinge verzerren auch ein Bild. Und dann lasse ich den anderen in einer Lüge. Nur vielleicht, weil ich zu feige bin, eine Konfrontation anzustreben. Wir haben unseren Kindern versucht beizubringen, dass eines meiner wichtigsten oder unserer wichtigsten Werte Ehrlichkeit ist. Und wenn sie etwas getan haben, was nicht so gut war, dann sagte ich ihnen immer, das, was du getan hast, ist weniger schlimm, als wenn du mich jetzt belügst. Steh zu deinem Handeln. Denn wenn wir einander belügen, hat das unmittelbaren Einfluss auf die Gemeinschaft. Und deshalb hier die Begründung, weshalb Wahrheit, weil wir eine Körperschaft sind. Wenn wir nicht ehrlich und wahr zueinander sind, zerstört das die Gemeinschaft. Das Vertrauen geht in die Brüche. Und wenn ich nicht mehr vertrauen kann, wo ist dann die Basis des Zusammenlebens? Ich weiß, in der Gesellschaft versucht man, die Wahrheit zu vertuschen oder Lügen sind salofähig. Der andere soll dann die Wahrheit herausfinden, auch vor dem Gericht ist das ja so. Man gibt das ja nicht zu, sondern der Anwalt von dem einen und der Anwalt vom anderen, die sollen die Wahrheit herausfinden. Und die Bibel sagt, und ihr macht einen Gegenpunkt. Lebt in Wahrheit. Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres für uns Christen, wenn uns Heuchelei vorgeworfen wird. Wenn die Menschen sagen, was ihr redet, stimmt nicht mit dem Handeln überein. Oder wenn sie uns sagen, ihr seid nicht ehrlich, ihr Christen. Ehrlich werden, wahr leben, schafft Vertrauen zu meinen Mitmenschen, zu unseren Mitmenschen. Wenn wir wahre, ehrliche Mitmenschen sind, bekommen wir das Vertrauen von unseren Mitbewohnern, Mitarbeitskollegen. Die suchen ja nicht fehlerlose Leute, aber sie suchen Leute, die zu ihren Fehlern stehen, wahr sind und ehrlich. Das ist diese Grundlage. Danke, René. Sündigt nicht im Zorn, die Sonne nicht über dem Zorn untergehen, damit der Teufel keinen Raum gewinnt. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, ist da nicht ein Widerspruch? Ist Zorn an sich nicht schon Sünde? Ich habe mal gelesen, einer der Grundsätze ist es, dass wir die Bibel mit der Bibel auslegen. Also, wo gibt es Menschen in der Bibel, die zornig sind, aber offenbar ihr Zorn ihnen nicht als Schuld angerechnet wird. Und dann stellen wir fest, da gibt es so einige. Und das betrifft sogar Gott. Wir lesen über Gott, dass er zornig wird. Wir lesen über Jesus, dass er zornig wurde. Und zwar das bekannteste Beispiel da im Tempel, als er diese Wechselstuben auf den Kopf stellte. Ich überlegte mir, was ist denn dieser gemeinsame Nenner? Wie kann man zornig sein, ohne in Sünde zu verfallen? So viel ich das festgestellt habe, ging es oder geht es immer darum, wenn Ungerechtigkeit geschieht, an mir, an anderen in dieser Welt, dann ist eine Reaktion gefordert von mir. Wenn ich nicht reagiere, wenn ich gleichgültig bin auf Ungerechtigkeiten, auf die Dinge, die geschehen, ich finde das irgendwie schwieriger. Und ich bin froh, dass dieser Text so dasteht. Das heißt, ich kann reagieren, auch mit meinen Gefühlen, auf die Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Die Frage ist nun aber, wie gehe ich dann damit um? Das ist die entscheidende Frage. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um, mit diesem Zorn, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren? Und da entscheidet sich dann wiederum mein Verhalten. Da kann ich entscheiden, welchen Weg ich einschlagen will. Will ich einen konstruktiven Weg gehen, also diese Energie des Zorns in eine positive Energie nutzen und wirklich aufstehen und sagen, ich nehme diese Dinge an die Hand. Ich möchte gegen diese Ungerechtigkeit ankämpfen. Ich möchte etwas klarstellen. Ich möchte, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Oder ereifere ich mich und ich komme so in eine Gegenhaltung, in eine Kriegsmaschinerie innerlich. Und ich sage dem anderen den Kampf an, das ist der Unterschied. Hier hat es einen bekannten Slogan oder einen Ratschlag, die Sonne nicht über dem Zorn untergehen. In Israel beginnt der Tag mit dem Sonnenaufgang und der Tag geht zu Ende mit Sonnenuntergang. Also frei übersetzt heißt das, lass den Tag nicht verstreichen, ohne dass du deine Dinge geklärt hast. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Am Anfang unserer Ehezeit versuchten wir wirklich wortwörtlich das so zu halten. Aber wir merkten, je länger wir diskutierten, je länger der Abend wurde, falls es je verreckter es wurde. Also das gab manchmal aus einer Mücke einen Elefanten. Also am Morgen um 3 noch etwas klären ist auch nicht so toll. Aber eben, der Tag geht ja bei Sonnenuntergang zu Ende, also in der Nacht ist das ja bereits vorbei, dann kann man ja warten. Also man braucht ja auch Weisheit und man kann sich manchmal überlegen, wann sind meine Gespräche wirklich konstruktiv. Was wir aber gesagt haben, und da ist meine Frau ein Vorbild, ich konnte das fast nicht ruhen lassen manchmal, dass sie gesagt hat, wir hören jetzt auf, wir lassen es ruhen, irgendwie im guten Sinne und morgen schauen wir dann weiter. Und so manche Dinge hat sich dann über Nacht auch etwas abgekühlt oder geklärt und am Morgen war es noch halb so schlimm. Die Kernaussage, die finde ich wichtig. Wir sollen die Dinge nicht anstauen lassen in unserem Leben. Denn wenn wir die Dinge nicht klären, bauen sie sich auf. Dann bilden sich Festungen in unserem Leben. Dann beginnen wir innerlich Menschen festzuhalten. Wir beginnen Streitgespräche in uns. Wir beginnen uns zu verstricken in Gedankengebilde. Es beginnt ein destruktiver Weg in uns. Und dieser Aufruf, geh einen konstruktiven Weg. Versuche möglichst schnell die Dinge in deinem Leben zu klären. Bevor etwas riesengroß wird, versuche es, das Übel an der Wurzel zu packen. Damit der Teufel keinen Raum gewinnt. Der Teufel übersetzt der Durcheinanderbringer. Je länger wir die Dinge im Unklaren belassen, je mehr besteht die Möglichkeit, dass es ein Durcheinander gibt, ein Chaos. Und das Chaos kann man schlussendlich nicht mehr klären und man weiß gar nicht mehr so genau, wie das zustande kam und es wird wirklich schwierig. Wir sollen lernen, direkt, schnell die Dinge in unserem Leben zu klären. Wir sollten nicht mehr stehlen, sondern arbeiten, damit wir geben können. Zur Zeit, da dieser Text geschrieben wurde, da wurde geklaut, was das Zeug hält. Also das Stehlen ist nicht eine Erfindung der Neuzeit oder der Postmoderne, sondern damals in den öffentlichen Bädern, in den Theatern, überall. Da wurde das Zeug geklaut. Also wenn du dich umgezogen hast, waren die Kleider nicht mehr da, wenn du wieder gekommen bist und so weiter. Es ist ja spannend, es ist ja an sich eine banale Sache. Wenn ich nun fragen würde, wer von uns stiehlt noch? Vermutlich würden wir alle sagen, nee, sicher nicht. Aber es hat ja auch wieder damit zu tun, wie ehrlich bin ich denn wirklich? Wie halte ich es? Und was ich vor allem spannend finde, ist die Begründung, weshalb wir arbeiten sollen. Es steht nicht, arbeite, damit du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Es steht, arbeite, damit du den Armen geben kannst. Und da sind wir bei diesem Punkt, den ich am Anfang erwähnt habe. Wenn wir Christen wären und mit Gott wirklich eins sind, hat das soziale Auswirkungen. Ich übernehme soziale Verantwortung für meine Mitmenschen. Ich sehe die Not des Anderen. Der Andere wird mir zum Nächsten. Und ich erkenne, ich bin gefragt, ich bin zum Handeln aufgefordert. Nächstenliebe, ganz praktisch. Ich soll also arbeiten, schon bereits mit dieser Optik. Ich arbeite und habe genug, genügend. Nein, ich habe sogar Überfluss. Ich kann von dem geben, was ich bekomme. Ich weiß nicht, in der heutigen Zeit, wenn man sagt, Geiz ist geil und so, passt das ja nicht so ganz in diese, mit diesem Slogan zusammen. Wenn wir Christen aber eine andere Einstellung haben und sagen, ich arbeite, damit ich auch geben kann. Wenn viele Menschen in dieser Einstellung zusammenleben, das hat ein Riesenpotenzial. Wir haben das ja sogar in unserer Bundesverfassung so aufgeschrieben, das Wohl des Staates wird an wem gemessen? Am Wohl der Armen, oder wie habe ich das Wort wörtlich? Oder weiß das jemand auswendig? Die Stärke unseres Staates wird am Wohl der Armen gemessen. Ich finde das wirklich eine spannende Aussage. So wie wir mit unseren ärmeren, schwächeren Menschen umgehen, daran erkennen wir die Qualität, die Stärke eines Staates. Spannenderweise finden wir dasselbe auch im Alten Testament. Das Volk Israel wird aufgefordert, sich den armen und schwachen Menschen anzunehmen. 2016 hat sich Pfarrer Sieber sehr entrüstet in einem Interview geäußert. Da fragten sie ihn, weshalb hilfst du diesen Obdachlosen wieder? Dann sagt er, weil die ersten Adressaten vom Reich Gottes die Armen sind. Auch die Reichen können dazugehören. Allerdings müssen sie mit den Armen teilen. Du bist privilegiert, du darfst deinem Einkommen gemäß einem der besten Sozialstaaten der Welt Steuern zahlen und dadurch das beste Sozialsystem auf der Welt in Schwung halten. Das ist doch auch noch eine Ansicht. Muss ich mir auch immer wieder sagen. So. Kein faules Geschwätz. Ich habe das bewusst so altertümlich übersetzt. Kein faules Geschwätz, sondern gutes Reden, damit es Segen bringt. Vielleicht machst du es ähnlich wie ich, wenn ich Früchte einkaufe, das mache ich selten, aber wenn ich das mache, man findet mich eher beim Wein und beim Fleisch. Also wenn ich Früchte kaufe, schaue ich die Früchte an. Ich schaue, ob sie faule Stellen haben. Und wenn sie faul sind, dann will ich sie einfach nicht. Also ich nehme die guten Früchte mit nach Hause. Und da kann es vorkommen, wir haben so Früchteschalen. Da kann es vorkommen, dass ich da selten manchmal eine Frucht nehme. Und dann sehe ich auf der Innenseite, die ist ja angefault. Mein zweiter Blick geht sofort zu den anderen rundherum, zu allen Früchten, die angefault ist, weil ich weiß, Faulheit steckt an. Eine faule Frucht steckt die anderen Früchte an. Und die anderen Früchte beginnen immer da zu faulen, da sie in Kontakt stehen mit dieser faulen Frucht. Und das ist der Fluch, wenn wir faul Reden, faules Geschwätz. Es ist ansteckend, es stinkt, es ist negativ. Es wird viel geredet in dieser Welt. Die Frage ist nur, wie viel Konstruktives, wie viel Gutes. Wir sollen reden, wir sollen die Auseinandersetzung suchen. Ich liebe es auch mit unseren Kindern. Wir haben manchmal wirklich starke Diskussionen und Debatten. Aber das ist mir viel lieber, als wenn meine Kinder sich einfach verschließen, irgendwo im Zimmer verschwinden. Wir versuchen zusammen konstruktiv miteinander Probleme, Dinge anzugehen. Das kann manchmal schon recht laut zu und her gehen, das stimmt. Aber wir versuchen einander den nötigen Respekt zu geben darin und nicht einfach zu lästern, einander hinunterzuziehen, sondern ein Gespräch, in einem Gespräch eine gewisse Qualität zu geben. Es gibt ja eine bekannte Geschichte von Sokrates. Das kennt ihr vermutlich alle, das ist ja schon alt. Mit den drei Siegeln. Ich erwähne es wieder mal. Da kam jemand zu Sokrates und sagte: Hey Sokrates, ich muss dir sofort irgendetwas erzählen. Da sagte Sokrates: Ja, Moment, schnell, kennst du das Prinzip mit diesen drei Siegeln? Oder sieben? Sieben. Ein Sieb. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, also ein Sieb. Gut. Also das erste Sieb. Die Wahrheit. Ist das, was du sagst, wahr? Hast du es überprüft? Der andere wurde etwas verlegen. Nee, das kann ich so nicht sagen. Okay, dann hast du sicher das zweite Sieb getestet. Das Sieb der Güte. Ist das, was du sagst, gut? Mit einer gewissen Güte über diesen Menschen? Nein, das ist es eigentlich auch nicht. Im Gegenteil. Okay, dann haben wir noch das dritte Sieb. Das Sieb der Notwendigkeit. Ist das, was du sagst, nötig, dass ich es weiß? Der andere meint, nee, es ist weder wirklich wahr, noch gut, noch nötig. Meint den Sokrates, gut, dann belaste mich nicht mit deinem Problem oder mit deiner Aussage. Wir sind nicht immer zum Schweigen aufgerufen. Das habe ich ja schon gesagt. Wir können lernen, konstruktiv die Dinge anzugehen, aber in Wahrheit und eben mit dieser Frage, ist es wirklich nötig, bringt es uns weiter oder belastet es uns nach dem Gespräch? Aber vielleicht noch so viel. Unsere Worte haben starke Wirkung. Was wir reden, hat Einfluss auf uns wie auf andere. Ich meine, die ganze Welt sind mit Worte entstanden, Worte Gottes. Und wenn wir negativ reden, hat das negative Folgen. Wenn wir positiv reden, hat es positive Folgen. So, und zum Schluss macht Paulus noch so ein Sammelsurium an all den Begrifflichkeiten, die ihm wohl noch in den Sinn gekommen sind, so kam es mir vor. Keine Bitterkeit, keine Wutausbrüche, keinen Ärger, harte Worte, üble Nachrede, Bosheit. Wir können vielleicht auch eine Steigerung darin finden. Wenn wir das zusammenfassen, sehen wir einfach, wir sind aufgefordert, einfach unser negatives, destruktives Verhalten abzulegen. Und Gottes Wesen anzuziehen. Freundlichkeit, mitfühlend, vergebend. Die Begründung. Weil wir Gott ja auch so erleben. Er handelt so an mir, weil auch Gott euch vergeben hat. Wie gehen wir nun um mit diesem Text? Wir können es handhaben wie alle Jahre wieder. Wir starten ins neue Jahr mit guten Vorsätzen. Ich kann nach Hause gehen und sagen, okay, ich werde niemals mehr zornig. Ich bin nur noch freundlich. Ich stehe zur Wahrheit. Wir können das versuchen. Aber also ich mache oft ja diese Erfahrung, auch über das neue Jahr, diese alten Gewohnheiten kommen mit und nach ein paar Wochen merke ich, ich bin ja noch der Alte geblieben. 48 Jahre. Ich schlage einen anderen Weg vor. Veränderung geschieht von innen nach außen. Deshalb, wir gehen nun nicht mit diesem moralischen Katalog nach Hause. Ich muss. Nein, du darfst, du bist frei geworden. Lebe in der Identität, die Gott dir gegeben hat. Das neue Leben in dir ist entstanden. Geb diesem neuen Leben Raum. Reflektiere deine Gottesbeziehung anhand dieser Punkte. Du kannst ins Gebet gehen oder vielleicht mit deinem Partner mal darüber reden, wie erlebst du mich in diesen Punkten? Wie bin ich denn? Dann lege die Sache bewusst Gott hin. Lege es wieder ab. Lege diesen alten Menschen wieder weg. Martin Luther hat mal gesagt, das Luder, der alte Mensch, kann schwimmen bei der Taufe. Das ist das Problem, der will sich immer wieder lebendig machen in uns, aber er ist tot. Der neue Mensch, Jesus in mir lebt. Und Jesus in mir ist stärker als alles andere. Und ziehe dann das Neue an. Sage das im Gebet. Ich ziehe bewusst das Wesen Gottes an. Und lass das, was in den Versen vorhin geschieht, an dir wirken. Gebe dich diesem Prozess der geistlichen Erneuerung hin. Setze dich bewusst dem Wort Gottes hin. Lese in der Bibel. Das sind Worte Gottes, die haben Wirkung auf dein Leben. Und das verändert dein Denken und dann dein Handeln. Nicht zuerst das Handeln, zuerst das Denken, dann das Handeln. Ja, und dann pflege wirklich deine Gottesbeziehung. Ich denke, je mehr eins wir mit Gott leben, je einfacher fällt es uns, wirklich so zu leben, wie er will. Eben, wir sind die einzige Bibel, die noch in der Öffentlichkeit gelesen wird. Amen.